Guten Morgen. Da wir ein paar Gäste haben, stelle ich mich auch mal kurz vor. Ich bin die Fülke Wagner, leite hier die Gemeinde hauptamtlich mit einem tollen Team zusammen. Und ich habe heute die Predigt mitgebracht. Aus einem meiner Lieblingspsalmen. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber es gibt so Psalmen, zu denen ich immer wieder zurückkehre. Ich liebe die Psalmen. Ich mag auch gerne modernen Worship, durchaus. Ich höre mir auch gerne zwischendurch mal Worship an, aber wenn ich das Gefühl habe, in mir ist ganz viel Unruhe, dann finde ich in den Psalmen so ein Wiedererkennungswert irgendwie. Und deshalb liebe ich die Psalmen, weil es Werke sind, die Menschen geschrieben haben, die mit Gott unterwegs waren. Und ich dann merke, die haben ewig lange hergelebt, aber es ging ihnen teilweise nicht anders als mir. Das ist irgendwie auch beruhigend. Und dann fühle ich mich auch gar nicht mehr so mega special, einzigartig in meinem Driss. Und das hier ist, wie gesagt, einer meiner Lieblingspsalmen, Psalm 139. Ich habe vor etlichen Monaten schon mal darüber gepredigt. Mal schauen, was heute passiert. Ich lese ihn euch mal vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Und er hat eine schöne Überschrift, nämlich: Herr, du allein kennst mich wirklich. Geschrieben wurde er von David. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe oder Benzin tanken muss, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, wunderbare Vorstellung, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm. Als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott, es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Jetzt kommt ein Teil, den ich echt schwierig finde. Ach, dass du, Gott, die töten würdest, die sich dir widersetzen. Und ihr alle, an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie, deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Ich finde es schön, Psalmen zu lesen. Ich finde es schön, dieses Kunstvolle darin zu entdecken. Ich meine, das ist ein Song, den David geschrieben hat. Es ist ein Lied, das er einem Dirigenten gegeben hat. Und dann gab es Melodien zu denen, die gesungen wurden. Und es ist ein Song, der wirklich hochpoetisch ist. Und es ist ein Song, der so auch widerspiegelt, wie es Davids Herz ging. Und ich mag es, seine Psalmen zu lesen, weil die oft sehr ungeschönt sind. Wenn wir heute Worship-Songs schreiben, dann schreiben wir die in einer gewissen Tradition. Wir schreiben sie für eine Gemeinde, wir schreiben sie in einem, ich sag mal, Christensprech. Und David hat manchmal einfach nur sein Herz ausgerotzt in Songs. Und das spricht uns heute noch an. Und gleichzeitig spricht mich diese Schönheit darin an. Diese tiefe Erkenntnis, die David über Gott hat, nämlich, dass Gott ihm ganz intim nah ist. Von David wissen wir, dass die Bibel schreibt, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Und er war ein Mann, auf dem der Geist Gottes ruhte bis zum Ende seiner Tage. Das heißt, er war ein Mann, dem Gott seine Gegenwart geschenkt hat. Ein Mann, der ganz nah bei Gott dran war. David schreibt, wie unfassbar viele Gedanken du hast und wie kostbar sind sie für mich. Gott hat David wirklich seine Gedanken offenbart. Und David hat es genossen, diese Gedanken zu erfahren, darüber nachzudenken. Dieser Psalm ist was ganz, ganz Intimes. Es ist eigentlich ein Liebeslied, das David geschrieben hat. Und mich berührt das total, weil ich auch weiß, dass Davids Leben überhaupt nicht easy war. Dass Davids Leben überhaupt nicht, das war kein glatter Popsong, sein Leben. Sein Leben war eher so eine 5 Stunden lang gehende Oper. David war ein Mann nach Gottes Herzen, obwohl er immer wieder ganz, ganz tief in die Kloschüssel gegriffen hat. Obwohl er sich immer wieder die übelsten Sachen erlaubt hat. Und zwar ganz bewusst. Es gab selten Momente, wo er hätte sagen können, ups, wollte ich ja gar nicht. Sondern es war ein Mann, der sich ganz bewusst entschieden hat, die Frau da drüben finde ich schon nice, die hätte ich gerne. Wie könnte ich die denn haben? Sie ist ja verheiratet. Ach Moment, ich bin ja König. Ich schicke einfach mal ihren Mann in den Krieg. Und sorg aber dafür, dass er so weit vorne steht, dass er garantiert nicht wiederkommt. Das ist schon ein hartes Stück. Und das ist ja nur das plakativste Beispiel. Er hat sich ja noch andere Dinge erlaubt. Das wird nie geschönt. Und dennoch war er ein Mann, auf dem der Geist Gottes ruhte. Und dennoch war er ein Mann, der schrieb, hey, du kennst meine Gedanken, bevor ich sie denke. Du weißt, was mir über die Lippen kommt, bevor ich es ausspreche. Du weißt, was ich tun werde, bevor ich es getan habe, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, es zu tun. Und dennoch umgibst du mich von allen Seiten. Und wenn es David schon so ging, dann weiß ich, dass es eine Zusage ist, die wir erst recht annehmen können. Dann ist es etwas, was für uns auch gilt. Und diese Woche war für mich irgendwie so eine Woche, in der ich mich entschieden habe, mein Lager aufzuschlagen im Tal des Jammerns und mich da hübsch eingenistet habe. Ich habe mein Zelt da aufgebaut und mich in meinen Schlafsack eingekuschelt und habe gesagt, hier bleibe ich jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Zeiten kennt, in denen ihr das Gefühl habt, ich habe keinen Bock mehr. In denen ihr das Gefühl habt, es wird mir alles zu viel. In denen ihr das Gefühl habt, was soll der Scheiß? Okay, ein paar nicken, yay. Indem man ganz bewusst Entscheidungen trifft und sich zurücklehnt und sagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock. Und mir ging es diese Woche so, dass ich gedacht habe, ich habe jetzt keine Lust. Und ich weiß eigentlich, der Heilige Geist in uns, ne, auf David ruhte der Geist Gottes, Gottes Gegenwart ruhte auf ihm. Und wir als Menschen, die Jesus im Herzen haben, die Jesus nachfolgen wollen, uns ist die Zusage gemacht, dass der Heilige Geist in uns ist. In uns ist Christus die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist aber kein Automatismus. Bloß weil Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit ist, heißt es nicht, dass ich so ein Happy-Clappy die ganze Zeit durch die Gegend laufe und mir die Sonne aus sämtlichen Löchern scheint, sondern es bedeutet, dass ich in meinem Leben in eine Verantwortung hineingenommen werde. Und es bedeutet, dass ich immer noch Entscheidungen treffen kann. Diese Woche habe ich die Entscheidung getroffen, nein, ich schlage mein Lager im dunklen, finsteren Tal auf und habe gesagt, und du Gott bist hier nicht willkommen. Das ist jetzt meine Zeit hier, in der ich jammern möchte. Hat es mir was Gutes getan? Nein. Spoiler, es war doof. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass Gottes Geist, Gottes Gegenwart auf uns ruht, ob wir sie wahrnehmen wollen oder nicht. Das ist nämlich Gottes Part, den er uns schenkt. Und der ist nicht abhängig davon, ob ich Bock drauf habe oder nicht. Sondern er sagt, ich bin da und ich schenke dir meine Gegenwart. Ich bin da und ich schenke dir meine Liebe. Ich bin da und ich schenke dir das Angebot an Intimität mit mir. Das Angebot ist da, du musst es nur annehmen wollen. Und es ist manchmal tatsächlich so, dass wir entscheiden, nö, will ich jetzt nicht. Ich bin jetzt beleidigt. Ich bin jetzt sauer. David war oft sauer auf Gott. Schaut gerne mal in die Psalmen rein. Also David sagt das dann auch. Manchmal stelle ich mir David so vor. Unsere kleine Tochter Lina, wenn die sauer ist, dann sitzt sie da und schlägt sich auf den Kopf und gestikuliert ganz wild, wie so ein kleines Klageweib. Und manchmal, wenn ich die Psalmen lese, stelle ich mir David so vor, so Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist alles doof, siehst du das denn nicht? So in etwa sah es in meiner Seele aus. Ich mache das dann schon ein bisschen mit einer anderen Attitude, die nicht so hübsch ist. Aber dieses Gefühl von, siehst du das denn nicht, wie es um mich herum aussieht? Siehst du nicht, wie schwierig es gerade für mich ist? Nimmst du das denn nicht wahr? Und warum kommt jetzt keine Hilfe? Ich habe eine andere Erwartung. Und Gott ist da und sagt, hey, meine Gegenwart ist da. Meine Gegenwart ist da, meine Liebe ist da. Bevor du dich in dieses doofe Tal begeben hast, habe ich das schon vorausgesehen, dass du dich dahin begibst und ich bin da. Bevor du hier dein Lager aufgeschlagen hast, habe ich mein Lager hier aufgeschlagen, um auf dich zu warten. Ich bin da. Und ich finde es schön, das in der Bibel wieder zu entdecken und zu sagen, hey, so wie es David ging und wie es mir manchmal geht, und ich weiß nicht, ob es manchen von euch genauso geht, zur Zeit oder in der letzten Woche oder immer noch, zu erkennen, da ist Hoffnung. Weil manchmal sehe ich die Hoffnung nicht vor Augen. Und dann aber mich zu erinnern, Moment, die Hoffnung ist ja schon da. Die Hoffnung ist ja schon in mir. Die Bibel sagt uns, dass wir in uns die Hoffnung haben, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dieses Erinnern darüber, dass Gott da ist. Und sich dem aussetzen. Und das ist manchmal der allerschwierigste Part, finde ich. Gottes Liebe zuzulassen. Gottes Gegenwart zuzulassen, wenn ich mich in einer Phase befinde, in der ich denke, eigentlich möchte ich mir die Decke über den Kopf ziehen und sagen, ich steige jetzt mal aus diesem Leben. Ich bin jetzt mal weg. Ich habe das diese Woche auch so formuliert. Jörn ging und gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Er hat gesagt, wie meinst du das? Habe ich gesagt, genau so, wie ich das gesagt habe, meine ich das. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist natürlich nicht wahr. Aber das ist das, was unsere Seele uns manchmal sagt. Ich habe keinen Bock mehr. Und dann ist es so unfassbar erleichternd zu wissen, dass Gott immer Bock hat. Dass er die Konstante ist, auf die ich mich verlassen kann, denn er hat immer Bock. Und seine Liebe ist immer da. Und seine Einladung zur Intimität ist immer da. Und wisst ihr, was ich spannend dabei finde? Dass das unabhängig davon ist, wie gut wir drauf sind. Es ist unabhängig davon, ob wir welchen Bildungsstand wir haben, unabhängig davon, wie klug wir sind, wie erwachsen wir sind, wie weit fortgeschritten wir sind. Gottes Gegenwart schenkt sich einfach. Er schenkt seinen Geist. Ich habe einmal vor 2 Jahren war das, glaube ich, mit unserem Sohn im Bett gelegen. Und wir haben, zu der Zeit haben die Kinder im Kindergottesdienst eine Übung gemacht mit Katrin zusammen, nämlich Gottes Stimme hören lernen. Und wir haben im Bett gelegen und ich habe zu ihm gesagt, Nikolai, was sagt Jesus dir? Was hast du erlebt? Welchen Eindruck hast du, dass er dir sagt? Und er lag ganz still da, war damals 4 noch, glaube ich. Und dann sagte er, also er spürt einfach so, als würde die Sonne auf ihn scheinen und er spürt, dass Jesus ihm sagt, ich habe deinen Namen aufgeschrieben. Und wir haben noch nie über so ein Thema gesprochen. Ich habe noch nie mit Nikolai über Buch des Lebens und so drin gesprochen. Das ist, und dann hatte ich gefragt, habt ihr im Kigo darüber gesprochen? Auch noch nicht. Das heißt, für mich, Gott hat zu ihm gesprochen, zu so einem kleinen 4-Jährigen. Und ihm schenkt Gott seine Gegenwart. Und das beeindruckt mich, mit welcher Großzügigkeit Gott sich verschenkt, mit welcher Großzügigkeit Gott spricht und seine Intimität schenkt. Und das beeindruckt mich, wenn er zu meinem kleinen Sohn spricht, der übrigens hier gerade langläuft. Es ist ja nicht mehr so klein, das nehme ich zurück. Der einfach offen dafür ist, zu hören, was Gott ihm sagt. Und Gottes Gegenwart umgibt uns immer. Und ich habe für heute was anderes vorbereitet, deshalb ist das gerade ein bisschen erratisch. Ich habe eine andere Thematik vorbereitet, habe aber wirklich den Eindruck, dass es heute Thema ist. Wenn jemand da ist, der sagt, ich habe manchmal das Gefühl, Gott hat mich vergessen. Und ich spüre im Moment nicht, dass Gott gut ist. Ich spüre nicht, dass seine Hand mich umgibt. Ich spüre nicht, dass er mich von allen Seiten umgibt. Dann möchte ich dir einfach Mut machen und sagen, es ist aber wahr. Manchmal spüren wir das nicht, weil unsere Seele sich so sehr in den Vordergrund drängt und sagt, es ist alles furchtbar. Und das ist aber nicht wahr. Es ist nicht alles furchtbar. Und wenn es heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist es auch eine Lüge. Denn die Bibel sagt, dass Glaube, Liebe und Hoffnung für immer und ewig bestehen bleiben. Das heißt, die Hoffnung stirbt nicht. Die Hoffnung ist da. Hoffnung ist etwas, wofür Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und seine Gegenwart ist immer für uns greifbar. Und wenn meine Seele Schwierigkeiten hat, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an, dann gilt es herauszufinden, für mich, denn ich bin ja eigenverantwortlich unterwegs, herauszufinden, was können Schritte sein, damit ich Gott wieder spüre, was können Schritte sein, damit ich seine Gegenwart wieder zulasse. Manchmal brauche ich Hilfe von außen. Manchmal muss ich mich zu jemandem setzen und sagen, weißt du was, ich habe das Gefühl, ich stehe nur noch vor verschlossenen Türen und du musst mir jetzt helfen, Schritte weiter zu gehen. Ich habe Gott sei Dank meinen Mann bei mir, der auf das ganze Zeug, was ich rausgebrüllt habe, sehr toll reagiert hat. Ich bin dankbar für diesen Mann, der immer so gelassen ist. Ich meine, manchmal ist es auch eine Herausforderung, mit jemandem unterwegs zu sein, der immer so gelassen ist. Nein, der gleicht sich mir schon auch an. Ja. Ich weiß aber auch, ich bin mit Menschen unterwegs, die Jesus kennen, die Jesus nachfolgen, die sein wollen wie Jesus. Und dann ist es meine Herausforderung, diese Leute an mich ranzulassen. Weil Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Das bedeutet, ich begegne Jesus nicht nur alleine zu Hause in meinem Jammertal, sondern ich begegne Jesus auch, wenn ich mit anderen Menschen zusammenkomme, die ihm nachfolgen. Das ist eines der großartigsten Geheimnisse der Christenheit, dass Christus in uns allen ist und wir ihm auch im Umgang miteinander begegnen. Es erfordert aber, dass wir uns öffnen. Wenn wir das Gefühl haben, ich bin vergessen von Gott, ist die Herausforderung, dass wir uns nicht komplett abschotten, sondern dass wir uns Menschen gegenüber öffnen, zu sagen, hey, ich habe meinen Fokus verloren, kannst du mir nochmal mithelfen? Und wenn wir miteinander unterwegs sind, dann erleben wir, dass es wirklich heilsam ist. Das ist es. Großartige an Gemeinde. Ich habe das schon oft gesagt, ich bin Fan von Gemeinde, weil ich merke, ich alleine kann nicht gut unterwegs sein, sondern ich brauche Leute, die mir helfen, unterwegs zu sein. Und ich möchte es nochmal wiederholen. Wir haben gerade gesungen, Gott ist gut, du bist gut. Gottes Wesen ist Güte, Gottes Wesen ist Gnade und Gottes Wesen ist Barmherzigkeit. Unabhängig davon, wie ich mich fühle und unabhängig davon, was ich erlebe. Und ja, wir erleben durchaus, dass es Zeiten gibt, die einfach schwierig sind. Zeiten gibt, in denen wir gesundheitlich herausgefordert sind, in denen wir finanziell herausgefordert sind, in denen wir emotional, beziehungstechnisch herausgefordert sind. Diese Zeiten gibt es. Ich kann die nicht wegreden, weil das wäre eine Lüge. Und die Bibel hat uns nie versprochen, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, auf einmal alles sich in Friede, Freude und Eierkuchen auflöst. Das wäre auch gelogen. Was uns aber versprochen ist, ist, dass wir in Jesus einen Halt haben, der diese Umstände überstehen kann. Ich sag's mal so. Dass wir in Jesus einen Halt finden, der uns in Umständen, in denen man das Gefühl hat, ich erlebe, ich habe das Gefühl, ich sehe die Sonne nicht mehr, dass wir erleben, doch da setzt Jesus in uns eine Freude frei, da setzt Jesus in uns eine Freiheit frei, die wirklich übernatürlich ist, die den Umständen nicht angemessen scheint. Das ist etwas, was wir erleben können. Und wir leben hier auf der Erde nun mal in einer Spannung, dass wir erleben, wir sind manchmal mit dem Kopf schon im Himmel und ich erlebe so viel grandiose Sachen, die Jesus tut. So viel grandioses Zeug, was er tut. Und gleichzeitig erleben wir, dass wir irgendwie manchmal das Gefühl haben, mit den Füßen so am Boden festzukleben in so einer Realität und denken, oh, das macht mir schwer, mich zu bewegen. Das ist diese Spannung, von der wir in der Vineyard glauben, dass wir uns darin bewegen, diese Gottes Spannung aus, es ist schon angebrochen, yay, und noch nicht verendet, vollendet, nicht verendet, vollendet, schwierig. Wir erleben schon, dass Leute geheilt werden, wir erleben, dass Leute nicht geheilt werden. Wir erleben, dass finanzielle Durchbrüche geschehen auf wirklich übernatürliche Art und Weise. Und wir erleben aber auch, dass wir in finanzielle Engpässe kommen und uns denken, Moment, da hat das schon geklappt. Wo ist der Schalter, den ich umlegen kann, damit es hier auch klappt? Wir können uns einfach nur mit Gott in dieses Abenteuer begeben. Was aber das Versprechen ist, ist, dass es keine Umstände gibt, die uns aus Gottes Gegenwart herausreißen können. Dass es keine Umstände gibt, die uns aus seiner Liebe herausreißen können. Und ich finde das auch dann wieder spannend, in die Bibel zu gucken, so einen David zu sehen, der beschissene Umstände hatte. So einen Paulus zu sehen, der im Gefängnis sitzt und sagt, nee, aber ich habe voll Freude. Ich freue mich über euch, Leute in Philippi. So, what? Und wir haben manchmal das Gefühl, wir sitzen in einem Gefängnis und Gott schenkt uns aber die Freude wieder. Und das möchte ich euch heute einfach mitgeben. Ich hatte die letzten 14 Tage so echt das Gefühl, ich sitze so ein bisschen in einem Gefängnis und kann da nicht raus. Manchmal fühlt es sich halt auch, so fühlt sich Elternschaft halt manchmal auch an. Ich möchte es jetzt nicht schön malen. Es gibt vielleicht Eltern hier, die das kennen. Du hast das Gefühl, du sitzt in einem Gefängnis und kannst nicht raus. Es gibt hier auch so wiedererkennendes Lachen. So, so dieser leichte Grad zur Hysterie. Das ist jetzt ja nur mein Beispiel. Jeder hat seine eigenen kleinen Gefängnisse, in denen er manchmal drin steckt. Und die gute Botschaft ist aber, dass Jesus uns darin Hoffnung gibt. Dass Jesus uns darin Perspektive neu schenkt für unser Leben, wenn wir uns dem öffnen. Dass er nämlich sagt, meine Gegenwart ist da, ungeachtet der Umstände. Und das möchte ich wieder genießen. Ich finde es schön, wie David hier schreibt, wie er Gottes Gegenwart genießt. Ich meine, der war König, der war gut beschäftigt und hat offensichtlich dennoch Zeit gefunden, sich über Gottes 50 Millionen Gedanken zu machen. Und das finde ich unglaublich inspirierend, Gottes Gegenwart zu genießen, mich da ganz bewusst hineinzubringen und zu sagen, hey, ich sehe, was du alles Gutes in meinem Leben getan hast. Beginnend damit, dass ich unglaublich gut geschaffen wurde. Das fällt uns schwer, das anzunehmen. In Zeiten von Instagram und Serien wie Makellos, über die ich letztens gestolpert bin. Ich dachte, was ist das denn? Uns anzunehmen und zu sagen, Gott, du hast mich grandios geschaffen. Du hast mich schon gekannt, da hat mich noch niemand gekannt. Und du hast mich gewollt, da hat mich noch niemand gewollt. Gott hat mich geschaffen und Gott hat sich mir ausgesucht, weil er mich liebt. Das ist ein Gedanke, der trägt durch Zeiten hindurch, die nicht gut sind. Und dieser Gedanke, der gilt nicht nur für mich, der gilt für jeden Einzelnen. Wenn uns sonst niemand gewollt hat, hat Gott uns gewollt, weil er uns liebt bis in jede Endzelle, die wir haben. Er liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns. Er liebt uns so sehr, einfach nur, weil er uns lieben will. Er braucht noch nicht mal einen Grund dafür. Und mich einfach lieben zu lassen, zu wissen, ich möchte mich in diese Intimität mit ihm hineinbegeben, in dieses Geliebtwerden, das schafft mir neue Perspektive. Und ich glaube, das ist vielleicht heute die Nachricht, dass wir uns einfach von Gottes Gegenwart lieben lassen und sie zulassen. Und wenn wir Hilfe brauchen, sie zuzulassen, dass wir beieinander Hilfe suchen und zu sagen, weißt du was, ich möchte gerne wieder aus mein Camp zusammenpacken und aus diesem Tal raus. Und ich möchte gerne wieder mein Tal da, mein Lager da aufschlagen, wo die fetten Wiesen sind. Weil ich glaube, dass das möglich ist mit Gott. Ja, Amen.